Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
Wir haben ja Anfang des Jahres einen großen Customer Culture Summit in Wien abgehalten und eine unserer Key-Rednerinnen war die Ines Wasner, damals Geschäftsführerin von TUI Österreich, mittlerweile eine globale Rolle aufgestiegen. Und sie hat ihre Keynote eröffnet mit den Worten: Machen Sie Kundenkultur zur Chefsache. Kundenkultur ist das Rückgrat jedes gesunden Unternehmens.
Rund 80% der Unternehmen glauben, ein überdurchschnittliches Kundenerlebnis zu bieten. Nur etwa 8% der Kunden stimmen dieser Einschätzung zu. Dieses Ergebnis einer Untersuchung der Management- und Unternehmensberatung Bain & Company, das einen eklatanten Unterschied zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung offenbart, sollte Organisationen in Bezug auf ihre Kundenbeziehungen nachdenklich stimmen. Laut Sonja Farner-Posweg, Senior Managing Director bei Great Salesforce, könnte die Wurzel des Problems in einer mangelhaft ausgebildeten Kundenkultur liegen. Wofür der Begriff steht und wie eine strategisch implementierte und gelebte Kundenkultur auf das Unternehmensergebnis einzahlt, erläutert die Managementberaterin in diesem Podcast. Das Gespräch führt Christian Lenobel.
Der Kunde ist König, diesen Spruch hat wohl jeder Unternehmer schon einmal gehört. Zugeschrieben wird er dem US-amerikanischen Händler Harry Gordon Selfridge. Seine Vision Anfang des 20. Jahrhunderts war es, einen exzellenten Service und Kundenzufriedenheit in seinem Londoner Kaufhaus absolute Priorität einzuräumen. Während der Spruch etwas in die Jahre und teils auch in die Kritik gekommen ist, hat die Fähigkeit von Unternehmen, sich an Kunden zu orientieren, nichts an Stellenwert verloren. Wie man rund 120 Jahre nach Harry Gordon Selfridge diese Kundenbeziehungen möglichst optimal gestaltet und warum die Verankerung einer Kundenkultur gerade in Krisenzeiten ein strategischer Wettbewerbsfaktor sein kann, diese Fragen wollen wir im Podcast in allen Facetten klären. Ich darf dazu im Pressetonstudio herzlichst Frau Sonja Farner-Posweg begrüßen. Sie ist Senior Managing Director bei Great Salesforce. Schön, dass Sie heute da sind.
Vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr.
Kundenorientierung, Customer Relation Management, Kundenzentrierung, Customer Experience, Customer Journey. Also es gibt eine ganze Reihe von Begriffen, die seit dem der Kunde ist König ins Land gezogen sind. Jetzt gibt es auch den Begriff Kundenkultur, der gehypt wird in letzter Zeit. Ist das einfach ein neuer Begriff für Kundenzentrierung? Steckt mehr dahinter? Was wird darunter verstanden? Und warum braucht es aus Ihrer Sicht überhaupt einen neuen Blick auf das Thema Kunden?
Ja, ist natürlich eine berechtigte Frage, ob das jetzt einfach nur ein neuer Begriff ist, wie wir für viele Dinge neue Begriffe finden. Und nein, ist es tatsächlich nicht. Also das Thema Kundenzentrierung ist vielmehr die Grundvoraussetzung, die Basis, damit überhaupt sowas wie Kundenkultur tatsächlich entstehen kann. Aber machen wir es vielleicht der Reihe nach. Kundenkultur, so wie wir es definieren, ist die Fähigkeit eines Unternehmens, den Kunden und die Kundin konsequent in das Zentrum seines Denkens und Handelns zu stellen, mit dem Ziel, nachhaltigen Unternehmenserfolg sicherzustellen. Und das, was Kundenkultur tut, ist, dass es all die Themenstellungen und Ansätze, die Sie vorher genannt haben, tatsächlich in einen Kontext setzt und zusammenfasst und damit einen gesamtheitlichen Blick auf das Thema Kunde erlaubt und damit dann auch einen nachhaltigen Unternehmenserfolg sicherstellen kann. Und das ist tatsächlich das Neue an dem Thema.
Das heißt, mit dem Begriff der Kunde ist König, den ich einleitend genannt habe, ist das nicht umfasst. Das ist keine ganzheitliche Sichtweise aus Ihrer Sicht.
Grundsätzlich ja. Die Frage ist es dann, wie es in den Unternehmen implementiert wird. Und wenn man sich eben gerade diese Entwicklung, die Sie vorher genannt haben, anschaut, dann hat es ja irgendwann in den 1970er Jahren erstmalig auch diesen Begriff der Kundenorientierung gegeben. Davor war der oder die Kundin eigentlich eine Nummer in irgendeinem Register, eine Kundennummer oder eine Vertragsnummer. Und dann hat sich sozusagen, wir haben das auch mal tatsächlich beleuchtet und so ein bisschen die Evolution des Kundenmanagements versucht darzustellen, über Kundenorientierung, dann bis in die 1990er, wo eigentlich erstmals dieses Thema des Customer Relationship Managements auch aufkam, auch ein bisschen systeminduziert, Kundenwissen irgendwie aufbauen und zugänglich machen, bis dann in den 2000ern und 2010ern, sage ich mal, diese fancy Begriffe ein Stück weit dazugekommen sind, Kundenzentrierung, Customer Experience, Customer Journey. Und die Begriffe sind alle wichtig und die sind auch in der Managementliteratur hinreichend analysiert und auch in der Praxis haben sie hinreichend ihre Tauglichkeit gezeigt. Was aber ein Stück weit fehlt, ist, diese einzelnen Spieler auch gemeinsam auf ein Spielfeld zu stellen und in Interaktion zu bringen. Ja, also wenn ich eine Fußballmannschaft habe und die aufs Feld stelle und sage, da ist der Ball, da ist das Tor, jetzt macht's einmal, ist die Frage, wie erfolgreich und schnell der Ball doch tatsächlich ins Tor geht. Wenn ich die Spieler und Spielerinnen aber aufeinander abstimme, in einen Wirkungszusammenhang stelle, dann werde ich sicher schneller auch zum Erfolg kommen. Und das ist eben das, was unser Kundenkulturmodell tatsächlich macht.
Also um eine Analogie zum Fußball zu bringen, die Sie auch aufgegriffen haben, der Kaiser Franz Beckenbauer hat damals seinen Spielern gesagt, Spurz, auf Bayerisch, kann das leider nicht. Und Sie sind Weltmeister geworden. Funktioniert also auch, aber es ist besser, man arbeitet im Team zusammen, so wie ich das verstanden habe, und stellt es in einen gesamtheitlichen Zusammenhang.
Ja, also aus unternehmerischen Praxis gesprochen, definitiv.
Ganz kurz zu Ihrer Person. Welche Erfahrungen haben Sie in Ihrer bisherigen Karriere geprägt im Zusammenhang mit diesem Thema und wie sind Sie auf Kundenkultur, auf das Wort, auf den Begriff und alles, was damit zu tun hat, überhaupt gestoßen? Was interessiert Sie so besonders daran?
Also ich habe ursprünglich einmal in der strategischen Marketingberatung gestartet und habe dann die letzten 18 Jahre im Konzernumfeld verbringen dürfen, da sehr stark im Lebensmitteleinzelhandel und in der Lebensmittelindustrie. Und durfte mich eben auch natürlich immer wieder mit dem Thema Kunden, Kundenzufriedenheit auseinandersetzen. Und die Frage, die mich da schon immer wieder beschäftigt hat, war auch so dieses, manche Unternehmen schaffen es tatsächlich, Kunden nachhaltig und langfristig zu begeistern und andere können es eigentlich weniger gut. Ja, und das war für mich schon so ein bisschen die Fragestellung auch, womit hängt das zusammen und was steckt dann letztendlich dahinter? Und ist im Endeffekt auch eine Fragestellung, die ich ja mit Great Salesforce dann schon vor ein paar Jahren im Rahmen eines gemeinsamen Projekts diskutiert habe. Und das, was jetzt einfach da ist, ist eben dieser gesamtheitliche Blick auf das Thema Kundenmanagement, Kundenkultur. Und das ist natürlich für jemanden wie mich, der jetzt aus der Strategie kommt, der irgendwie den Blick von oben sucht, der Strukturen sucht, um dann, ich sage einmal, sehr gezielt auch in die Weiterentwicklung zu gehen, perfekt. Ja, und damit ist es ein Thema, das ich für mich persönlich extrem spannend finde. Und um jetzt auch noch einmal die Frage aufzugreifen, was sozusagen meine Erlebnisse auch mit Kunden und Kundinnen sind, mir geht es immer daran, nah dran zu sein. Ja, und ich habe lange als Produktmanagerin gearbeitet, eben im Lebensmittelbereich, und durfte da auch Kundenanfragen, Kundenreklamationen direkt beantworten. Und da kriegt man natürlich einen ganz anderen Einblick auch in die Lebensrealitäten der Menschen. Man versteht plötzlich, was mit dem Produkt eigentlich gemacht wird, wie es verwendet wird, welche Fragen vielleicht auch aufkommen im Bereich der Produktsicherheit, im Bereich der Kontrolle. Und das hat für mich zumindest ganz stark auch dann beeinflusst, wie wir in die Produktentwicklung gegangen sind, wie wir in die Kommunikation gegangen sind, welche Botschaften wir auch gesetzt haben. Und ich finde, im Business-to-Business-Bereich ist es noch einmal interessanter, weil man da ja, zumindest aus meiner Erfahrung heraus, noch stärker an Kunden und Kundinnen dran ist. Und diese unmittelbare Wirksamkeit zu spüren, ich löse ein Problem, ich finde eine Antwort auf eine Frage, ist aus meiner Sicht unbezahlbar.
Jetzt haben Sie gesagt, dass Sie das große Ganze gerne betrachten und auch verstehen wollen. Das heißt, es geht um System. Ich habe jetzt in Ihrer Bio gefunden den Satz, ich bin Systemgestalterin in Bewegung. Wollen Sie uns das noch ein bisschen erläutern, was Sie damit meinen?
Ja, wo kommt die Bewegung her? Ich habe schon gesagt, ich komme ursprünglich aus dem Lebensmitteleinzelhandel, der wahrscheinlich mit einer der dynamischsten Branchen ist, die man so kennt. Also ich bin wahnsinnig gern in Bewegung, einerseits natürlich von der sportlichen Seite, andererseits auch in den Umfeldern, in denen ich mich bewege. Und das, was mich antreibt, ist, Dinge neu zu denken, neu zu entwickeln. Ich sage auch gerne, ich bin eine neugierige Entdeckerin, also so dieses wertschätzende Dekonstruieren der Dinge, die da sind, ja, und dann da vielleicht einen neuen Blickwinkel reinbringen, eine neue Perspektive reinbringen. Das ist das, was mich antreibt und was ich wahnsinnig gern mache. Und da ist natürlich ein Ansatz wie Kundenkultur, wo ich sage, ich betrachte nicht nur ein Einzelelement, sondern ich betrachte verschiedene Spieler, bringe die dann in einen Zusammenhang und mache sie zusammen wirksam. Großartig.
Dann lassen Sie uns gleich wieder zurück zum Thema Kundenkultur eigentlich gehen. Sie haben das ja auch im Rahmen von einer Studie untersucht. Wir werden im späteren Verlauf des Gesprächs noch darauf eingehen, welche konkreten positiven oder auch negativen Beispiele von einer Kundenkultur es in Unternehmen gibt. Das ist sicher interessant, das konkreter festzumachen. Aber erstmal, um diese wissenschaftliche Ebene einzuweben, warum spielen jetzt Kundenverständnis und Kundenorganisation so eine zentrale Rolle und was haben Sie in der sogenannten Marktführungsstudie eigentlich erhoben? Was waren vor allem die überraschenden Erkenntnisse für Sie?
Vielleicht darf ich da noch einen Schritt zurückgehen. Bitte. Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns jetzt einmal dieses Thema Kundenkultur und auch das Modell, das dahinter steht, kurz anschauen. Wir haben ja vorher gesprochen über die unterschiedlichen Spieler, die es im Bereich des Kundenmanagements gibt und dass das Kundenkulturmodell diese sozusagen zusammenfasst. Was sind jetzt aber die Säulen? Und im Endeffekt besteht dieses Modell aus 5 Säulen. Ich habe vorher schon gesagt, Kundenzentrierung ist die Basis. Ja, also ich muss einmal grundsätzlich eine Haltung zu meinem Kunden haben, wo ich sage, ich denke und arbeite im Kunden mit dem Kunden und handle auch sozusagen aus der Kundenperspektive, um dann sowas wie Kundenverständnis aufzubauen. Das ist schon das erste Schlagwort, das Sie in Ihrer Frage drinnen hatten. Und das klingt jetzt erst einmal banal. Also jeder, der irgendwie mal eine Wirtschaftsausbildung gemacht hat, hört, natürlich müssen wir Kundenbedürfnisse kennen. Jeder, der mit Marketing zu tun hat, weiß, wir brauchen Zielgruppen, wir brauchen Kundenbedürfnisse. Die Frage, die sich nur stellt, ist, das Kundenwissen, das in Organisationen vorhanden ist, wo ist das vorhanden? Und wie systematisch ist das vorhanden? Und wie weit wird es auch in die Organisation hineingetragen? Weil natürlich haben jetzt Kollegen und Kolleginnen, die direkt im Kundenkontakt stehen, ein enormes Kundenwissen, weil sie es täglich spüren und täglich zurückgespielt kriegen. Ich sage einmal, Bereiche, Abteilungen, die etwas weiter weg sind vom direkten Kundenkontakt oder vielleicht gar nicht im direkten Kundenkontakt stehen, tun sich dann schon wieder schwerer, irgendwie diese ganzen direkten Informationen auch aufzunehmen und da auch den Blick drauf zu halten. Das heißt, im Bereich des Kundenwissens und des Kundenverständnisses geht es ganz stark darum, das zu systematisieren und in die Organisation hineinzutragen. Dann bin ich schon bei der dritten Säule, bei der dritten Stufe des Modells, nämlich der Kundenorganisation. Zweiter wesentlicher Spieler eigentlich in dem Zusammenhang. Warum? Ich muss ja meine Organisation auch so ausrichten, dass, ich sage mal, die Abläufe, die Prozesse dem Kunden dienen. Ja, wir sprechen in dem Zusammenhang auch gern von der Kernwertschöpfungskette. Was ist die Kernwertschöpfungskette? Die beantwortet die einfache Frage, was ist am Endeffekt das, was rauskommt? Also die Frage, Kunde kriegt Produkt, Leistung, Dienstleistung zur richtigen Zeit, in der richtigen Konfiguration. Und entlang dieser Wertschöpfungskette geben sich unterschiedliche Touchpoints, wo ich sage, da möchte der die Kundin vielleicht eine Rückmeldung haben, da gibt es Interaktionsmöglichkeiten und das muss ich einmal grundsätzlich in der Organisation abgebildet haben. Und dann kann ich darauf auch meine Customer Journey, die Kundenreise aufbauen, wo wir dann beim vierten Faktor sind. Das heißt, es muss Kundenzentrierung, Kundenverständnis, Kundenorganisation und Kundenreise zusammenspielen, damit dann das rauskommt, was wir uns alle wünschen, nämlich das perfekte Kundenerlebnis.
Und die Kundenkultur ist dann so, wenn ich das richtig verstanden habe, eben mehr als die Summe der Einzelteile. Es ist eine Vernetzung, es ist, wie das Wort Kultur schon sagt, im gesamten Unternehmen eine Orientierung am Kunden, aber dass auch alle Ebenen des Unternehmens da eingewoben sind, damit nicht nur der im direkten Kontakt mit dem Kunden ist, sein Wissen hat, sondern das auch teilt mit denen, die vielleicht die Entscheidung für das Unternehmen treffen und wohin der Vertrieb überhaupt geht.
Genau, vollkommen richtig. Und das ist das, was ich auch eingangs gemeint habe mit dem gesamtheitlichen Ansatz. Ich kann natürlich alles, was an strategischen Maßnahmen, Initiativen, Tätigkeiten da ist im Unternehmen, konzertiert in das Thema Kundenkultur hineinpacken. Und um jetzt nochmal auf die Studie zurückzukommen, die Sie angesprochen haben, weil natürlich dann die Frage schon ist, wie finde ich jetzt heraus, wo steht meine Kundenkultur? Ja, wie stelle ich das als Unternehmen fest? Weil jetzt habe ich ganz viele Initiativen laufen, spüre vielleicht als Führungskraft, ganz so effizient läuft es noch nicht, wie ich mir das vorstelle, oder ganz so sind die Ergebnisse noch nicht, wie ich sie gerne hätte. Wie stelle ich fest, wo es hakt? Und da haben wir entlang dieses Modells eben eine Befragung konzipiert, den sogenannten Customer Culture Check, wo wir wirklich unter jede Säule eine Fragebatterie gestellt haben, wo wir sehr genau feststellen können, wo sozusagen die Wahrnehmungsgaps sind. Und wie machen wir das? Wir befragen nicht nur Kunden und Kundinnen, das wäre das Offensichtlichste, sondern wir befragen mit der gleichen Batterie auch Mitarbeitende und Führungskräfte. Und das ist natürlich ein sehr spannendes Dreieck, weil sich damit sofort Wahrnehmungsunterschiede zwischen intern, also sprich, was passiert im Unternehmen, und extern, wie nimmt mich Kunden, Kundinnen und der Markt wahr, aufzeigen lassen. Und im Idealfall ist es so, dass wir Mitarbeitende und Führungskräfte haben, die tendenziell kritisch sind. Das heißt, die haben einen, sagen wir mal, gesunden Blick auf das Thema Kunde, Kundenorientierung, sagen, da können wir noch besser werden, da können wir noch mehr machen. Dieses Dranbleiben, die Weiterentwicklung, Stillstand ist nicht meins und ist aus meiner Sicht auch nicht zielführend. Und auf der anderen Seite natürlich die Spiegelung Richtung Kunden und Kundinnen, die dann sagen, kommt das an, was das Unternehmen auch macht? Ja, das heißt, idealerweise haben wir auf Kunden-Kundinnen-Seite eine recht hohe Bewertung und unternehmensintern eine eher kritische Bewertung. Schwierig wird, wenn es umgekehrt ist.
Ja. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also, soweit zur Theorie. Die Praxis, da kann ich nur eine Untersuchung von der Management- und Unternehmensberatung Bain & Company nennen. Ganz interessante Zahlen, und zwar rund 80% der Unternehmen glauben, ein überdurchschnittliches Kundenerlebnis zu bieten. und ungefähr 8% der Kunden stimmen dieser Einschätzung zu. Da gibt es also einen eklatanten Unterschied zwischen der Eigenwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung. Wie kommt es zu den Unterschieden? Oder anders gefragt, wie kann man sich so täuschen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also die Studie kennen wir natürlich auch und die deckt sich auch im weitesten mit den Erkenntnissen, die wir aus der Studie gewonnen haben. Und es ist ein eklatanter Wahrnehmungsunterschied. Und das passiert genau dann, wenn man sozusagen sich mehr auf das Interne konzentriert und sozusagen mehr an den internen Abläufen arbeitet und den Blick auf den Markt ein Stück weit verliert.
Also es ist nicht das Problem, dass das Unternehmen nicht begriffen hat, sich am Kunden zu orientieren, sondern es ist, also dass dieses Bewusstsein ist wohl da, das haben Sie auch gesagt, das ist erste Stunde im Marketinglehrgang, sondern dass das nicht richtig implementiert ist im Unternehmen, wie man das dann auch in der Praxis umsetzt.
Genau, das hängt wieder viel mit dem Thema Kundenverständnis zusammen, was ich vorher schon erwähnt habe. Und wir haben in unserer Studie eben herausgefunden, die beiden größten Schmerzpunkte in diesem Kundenkulturmodell sind auf der einen Seite das Kundenverständnis. Ja, das ist das, was jetzt naheliegenderweise Kunden und Kundinnen rückmelden. Das ist nett, was ihr alles macht, aber so richtig verstanden fühle ich mich tatsächlich nicht. Und das Thema Kundenorganisation ist der größte Schmerzpunkt der Führungskräfte und der Mitarbeitenden. Und damit sieht man, dass das die beiden Faktoren sind, die tatsächlich die Keyplayer sind und die auch am engsten zusammenspielen. Und spannenderweise sind das aber auch die Faktoren, die in der Managementliteratur bis dato wohl mitgespielt haben, aber nicht so explizit wie beispielsweise eine Customer Journey oder eine Kundenzentrierung oder ähnliches. Und das war für uns eigentlich die sehr spannende Erkenntnis, auch aus der Studie heraus.
Sie haben die Rolle der Führungskräfte angesprochen, ich zitiere Sie, idealerweise das Ganze sehr kritisch sehen, um es dann auch systematisch aufzubauen. Welche Rolle kommt jetzt der Führungskraft in einem Unternehmen konkret zu, wenn es darum geht, eine starke Kundenkultur zu implementieren im Unternehmen? Wie müssen Sie sich idealerweise verhalten, auch so einen kritischen Zugang zu haben?
Ja, den Führungskräften kommt wie in allen Kulturthemen natürlich eine ganz, ganz wesentliche Rolle zu. Und zwar in dem Fall auch Führungskräften durch alle Stufen und durch alle Ebenen des Unternehmens. Und Sie haben vorher schon Praxisbeispiele angeführt. Vielleicht darf ich an der Stelle auch ein Beispiel aus der Praxis zitieren. Wir haben ja Anfang des Jahres einen großen Customer Culture Summit in Wien abgehalten und eine unserer Key-Rednerinnen war die Ines Wasner, damals Geschäftsführerin von TUI Österreich, mittlerweile eine globale Rolle aufgestiegen. Und sie hat ihre Keynote eröffnet mit den Worten: Machen Sie Kundenkultur zur Chefsache. Kundenkultur ist das Rückgrat jedes gesunden Unternehmens. Und ich finde, das passt das perfekt zusammen. Man kann natürlich jetzt Schulungen im Bereich der Kundenorientierung machen, man kann Broschüren machen, man kann Werte definieren, man kann irgendwelche Leitbilder an die Wand hängen. Wenn es die Führungskräfte nicht vorleben, wenn ich Meetings habe, wo das Thema Kunde-Kundin nicht vorkommt, wo ich mich mehr mit den internen Abläufen, mit irgendwelchen Systemvorgaben oder Effizienzkennzahlen auseinander, das ist alles wichtig. Ja, bitte, ich möchte das gar nicht in Abrede stellen. Wichtig ist nur auch, in welchen Bezug es gestellt wird. Ja, und wir haben dann auch Beispiele, jetzt nicht von TUI, aber aus anderen Unternehmen gehört, die dann gesagt haben, ja, wir haben dann in Meetings einen Stuhl, da ist ein Zettel drauf, da steht Kunde. Oder wir haben dort ein Stofftier sitzen oder wir haben, wie auch immer. Ja, aber wir haben den Kunden im Meeting mit dabei, um sozusagen diese Perspektive auch drauf zu lenken. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied. Ja, spreche ich nur drüber oder spüre ich es auch? Und damit eben auch das Thema Kultur, weil es natürlich unmittelbar auch mit der Unternehmenskultur verhaftet ist.
Wie Sie richtig gesagt haben, sind die Führungskräfte ja für die Unternehmenskultur hauptverantwortlich. Wie wichtig ist jetzt die wechselseitige Beziehung? Das heißt, dass diejenigen, die im Unternehmen mit dem Kunden direkt in Kontakt sind und ihre Erfahrungen machen und vielleicht auch spüren, dass die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens gar nicht so gut ankommen, dass die auch Rückmeldung erstatten und gehört werden. Also sollte eine Kundenkultur nicht ein Austausch sein zwischen denen an der Front und denen Generälen, die im Hintergrund die Strategie ausarbeiten?
Ja, definitiv, definitiv. Und dann sind wir wieder beim Thema des Kundenwissens und des Kundenverständnisses. Und wie trage ich das idealerweise entlang der gesamten Customer Journey auch ins Unternehmen hinein und mach's zugänglich. Und das ist ja auch, weil es werden dann oft Kundenbefragungen gemacht, wo wir Zufriedenheit abfragen. Ja, dann fragen wir Zufriedenheit ab und dann finden wir raus, zufrieden oder nicht zufrieden. Die Frage ist nur, an welchem Punkt? Weil oftmals ist der Erstkontakt noch einer, der wunderbar läuft, weil die Vertriebskollegen und Kolleginnen die Kunden, ich sage einmal, gut abholen in ihren Bedürfnissen. Was passiert dann, wenn es um die Produkterstellung geht oder um die Dienstleistungserstellung geht? Es geht ja auch da oft um Dienstleistungen oder um Produkte, die jetzt einen langen Herstellungszyklus haben, wo vielleicht ein halbes Jahr vergeht zwischen Auftragsannahme und letztendlich eine Produktlieferung. Und da muss man sich schon sehr gut überlegen, auch wie ich die Informationen ins Unternehmen hineintrage. Ja, Stichwort Kernwertschöpfungskette. Wo habe ich Interaktionspunkte? Welche Kollegen und Kolleginnen sind an diesen Interaktionspunkten wesentlich? Welche Informationen muss ich weitergeben? Und wie kann ich die sozusagen auch zur Verfügung stellen? Welche nachgelagerten Abteilungen braucht sozusagen? Also da geht man dann auch schon sehr tief in die Prozesse und in die Abläufe hinein. Stichwort Kundenorganisation.
Jetzt haben Sie den Zeitfaktor angesprochen, der erscheint mir auch wesentlich, weil es ja für die Produktentwicklung oder die Entwicklung von Dienstleistungen gewisse Zeit braucht. Das bedeutet aber auch, dass es vorab eine Vision braucht, wohin sich die Kundenbedürfnisse entwickeln.
Definitiv. Also ohne die funktioniert aus meiner Sicht gar kein Unternehmen. Also es braucht natürlich diese Vision, es braucht auch diese Zielsetzung. In der heutigen Zeit finde ich es nur sehr wichtig, dass diese Visionen und diese Zielsetzungen nicht zu starr gesehen werden und dass man auch hier im laufenden Austausch mit Kunden und Kundinnen ist, um auch festzustellen, ändern sich Bedürfnisse.
Also nicht dogmatisch, sondern eben angepasst an die tatsächliche, die reale Welt.
Ja. Also dieser laufende Austausch ist aus meiner Sicht heute wichtiger denn je und wird auch in Zukunft noch deutlich an Wichtigkeit gewinnen. Ja, Stichwort Kundenwissen aufbauen, Kundenverständnis aufbauen, hier in Interaktion bleiben.
Das betrifft die heutige Zeit ganz besonders, weil wir erleben einfach ungefähr seit Corona eine permanente Abfolge von Krisen, von geopolitischen Krisen, von Weltwirtschaftskrisen. Und es ist ein Markenzeichen einer Krise, dass sie wie ein Stresstest für Geschäftsmodelle ist. Und dann logischerweise auch für die Kundenbeziehungen. Also wenn die Märkte volatiler werden und gleichzeitig die Kundenerwartungen wachsen, dann gibt es oft ein Problem mit der Loyalität. Der Kunde richtet sich dann vielleicht relativ schnell an einen anderen Dienstleister oder Unternehmer. Das heißt, es reicht dann auch nicht mehr aus, nur mit einem guten Produkt am Markt zu sein. Das Kundenerlebnis ist dann das Entscheidende. Den muss man abholen, gerade in einer Krisensituation. Auch das ist Kundenkultur?
Definitiv, natürlich. Ja. Und ich glaube halt auch, dass dieses Thema in Zukunft tatsächlich so etwas wie eine Grundvoraussetzung werden wird. Ja, wir sehen, dass Märkte gesättigt sind. Ja, wir befinden uns immer mehr in einem Verdrängungswettbewerb. Produkte werden austauschbarer. Wir sehen auch, und kein Gespräch ohne KI, also ich darf es an der Stelle auch bringen. Ja, natürlich
wir werden
diese
noch
ganze
drauf eingehen, ja.
Automatisierung schiebt das ja noch einmal an. Ja, Digitalisierung war vor ein paar Jahren noch ein Wettbewerbsvorteil. Jetzt ist es ein Must-Have. Ja, also wir werden effizienter, unsere Prozesse werden effizienter. Und natürlich müssen wir uns dann auch gut überlegen als Unternehmer und Unternehmerin, wo setzen wir denn die menschlichen Kompetenzen ein? Und das ist aus meiner Sicht ganz klar im Bereich der Kundenbeziehung. Und die wird letztendlich auch ausschlaggebend sein. Weil wenn ich zwei identische Produkte habe, wofür entscheide ich mich? Da, wo ich besser verstanden werde, da, wo ich besser abgeholt werde, da, wo ich meine Bedürfnisse besser erfüllt kriege und da, wo ich in Summe einfach ein gutes Gefühl habe. Ja? Stichwort Kundenerlebnis.
Jetzt ist es so, dass wir haben das vorher kurz erwähnt, dass diese Studie, wonach 80% der Unternehmen denken, sie machen hier eine gute Arbeit und nur 8% der Kunden zustimmen. Wie würden Sie denn in Österreich die Situation beschreiben? Vielleicht auch ein bisschen im internationalen Vergleich. Ich weiß, das ist auch branchenabhängig und darf nicht schwarz-weiß gemalt werden. Aber sind österreichische Unternehmen tendenziell gut aufgestellt in Sachen Kundenkultur?
Ich glaube, das österreichische Unternehmen aufgrund der Marktgröße und damit induziert auch der Unternehmensgröße, Stichwort KMU, natürlich einen gewissen Vorteil der Nähe haben. Ja, Österreich an sich, also wenn man es jetzt nur auf Österreich bezieht, ist ein doch vergleichsweise kleiner Markt. Wir sind in Summe auch, was die Unternehmen angeht, sehr regional aufgestellt. Also da ist eine gewisse Kundennähe sozusagen Basis in der DNA der Unternehmen drinnen. Also insofern denke ich schon, dass österreichische Unternehmen hier, was diese grundsätzliche Haltung angeht, sicher einen Vorteil haben. Da ist dann eher spannend zu sagen, wie kann ich denn diesen Vorteil der Nähe, der gefühlten Nähe, der physischen Nähe in andere Märkte transferieren und auch skalieren. Das heißt, auch da bin ich dann wieder ein Stück weit beim Thema Kundenwissen, Kundenverständnis. Wenn ich eine kleine Struktur habe, funktioniert das mitunter ganz gut. Wie kann ich das in eine große Struktur überführen und auch diese Nähe, die spürbar ist, vielleicht in einen Markt überführen, der deutlich größer ist?
Lassen Sie uns in dem Zusammenhang auch kurz auf die künstliche Intelligenz zu sprechen kommen, weil es ja so ist, auch wenn Kunden Menschen sind, dann haben wir jetzt in den letzten Jahren doch die Erfahrung gemacht, dass sich mit der richtigen Technologie das menschliche Verhalten gut analysieren und in Zukunft auch voraussagen lässt, wenn dem so ist, das ist auch eine Frage an Sie vielleicht. Wo sehen Sie denn in diesem ganzen Prozess des Kunden, der Schaffung einer Kundenkultur die Rolle von künstlicher Intelligenz und von High Technology?
Also ich glaube, es wird sehr wichtig sein, die Technologie da zu nutzen, wo sie uns echt einen Mehrwert bringen kann. Also immer, wenn es darum geht, große Datenmengen zu analysieren, hier irgendwie Zusammenhänge festzustellen, dann ist die Technologie herzlich willkommen und stiftet auf jeden Fall einen Mehrwert. Die Frage ist, was mache ich dann mit diesem Wissen und mit diesen Outputs? Und da bin ich jetzt wieder, ich muss es leider strapazieren, beim Thema Kundenwissen. Also ich kann die künstliche Intelligenz oder die Technologie, die Digitalisierung nutzen, um Kundenwissen aufzubauen. Es wird aber immer die Menschen brauchen, die mit diesem Wissen dann auch was tun. Ja, im Sinne von, wie trage ich es weiter? Wie schaffe ich tatsächlich ein Kundenerlebnis? Also ich glaube, es wird ganz wichtig sein, dass wir uns als Menschen auch auf das konzentrieren, was wir gut können. Wir sind soziale Wesen, wir verfügen über emotionale Intelligenz. Und das sozusagen im direkten Gespräch, im direkten Austausch zu nutzen, wird aus meiner Sicht in Zukunft deutlich wichtiger sein. Repetitive Tätigkeiten, manuelle Tätigkeiten, die heute noch durchgeführt werden, Stichwort auch Zettel durch die Gegend tragen, also auch das passiert ja da oder dort noch, alles automatisieren, definitiv. Die Frage ist, und das ist auch das, was man sich gut überlegen muss, ist die freigewordenen Ressourcen, wie setze ich die ein? Und da kommt aus meiner Sicht der Kundenkultur in Zukunft eine noch wichtigere Rolle zu.
Das liegt auf der Hand, dass man sozusagen die Technologie und die künstliche Intelligenz verwendet, um zu analysieren, um repetitive Tätigkeiten zu automatisieren und dass dann am Ende der Kette der Mensch steht, vor allem im Kundenkontakt, der das idealerweise erledigt von Mensch zu Mensch. Aber ist das nicht ein konservativer Denkzugang, wenn man sich überlegt, wie schnelllebig unsere Zeit ist, wie rasant sich künstliche Intelligenz weiterentwickelt hat und was alles prognostiziert wird, wozu sie fähig sein wird, bis hin zur was auch immer Altenpflege und emotionalen, psychologischen, künstlichen Intelligenz? Glauben Sie wirklich, dass es dabei bleiben wird, dass die KI in den nächsten Jahren nur die Vorarbeit leistet und der Mensch beim Kunden ist?
Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Traue ich mich jetzt auch gar nicht, wirklich eine Prognose aufzustellen. Ich glaube, dass es sehr stark auch vom Produkt und von der Dienstleistung abhängt. Ich persönlich, meine ganz persönliche Meinung, ich persönlich bin tatsächlich davon überzeugt, dort, wo Menschen mit Menschen interagieren und dort, wo es um diese soziale Kompetenz, um die emotionale Abholung, um diesen Beziehungsaufbau geht, wird mit künstlicher Intelligenz alleine nicht funktionieren.
Das heißt, es bleibt genug Raum für den Menschen?
Davon bin ich hundertprozentig überzeugt.
Und für die Führungskraft, die es aus menschlicher Sicht richten muss, eine Kundenkultur zu implementieren?
Auch das, weil am Ende erbringen wir ja ein Produkt oder eine Dienstleistung für einen Menschen. Und auch da bin ich wieder beim Kundenverständnis. Ich glaube halt, dass wir Menschen einander doch immer noch besser verstehen, als es ein System abbilden kann. Ohne jetzt 30 Jahre in die Zukunft schauen zu können. Mal sehen, was die Wissenschaft noch alles bringt.
Sie haben den Summit angesprochen und ein Statement von der TUI-Managerin, die das offensichtlich persönlich als sehr wichtig erachtet, Kundenkultur wirklich zu leben. Wenn jetzt ein Unternehmen erst morgen mit der Kundenkultur beginnen möchte oder einfach merkt, dass sie auch in diese Statistik reinpassen, dass sie zwar selbst finden, sie machen das gut, aber der Kunde findet das nicht und sich dann vielleicht aufgrund dieses Podcasts und dem, was sie sagen, dazu entscheidet, wir müssen jetzt wirklich das Thema rasant angehen. Was wäre denn Ihre Empfehlung? Wo beginnt man denn eigentlich?
Ich weiß, man soll jetzt nicht mit einer Verneinung beginnen in der Antwort. Ich mache es trotzdem und das ist jetzt ein bisschen gegen die Strategin, die in meinem Herz auch doch durchaus schlägt. Man sollte nicht mit einer Strategiepräsentation beginnen und man sollte auch nicht mit dem nächsten Konzept und den nächsten Maßnahmen und den nächsten Initiativen beginnen. Das, was aus meiner Sicht ganz zu Beginn stehen muss, ist das Thema Zuhören. Ja, und das klingt jetzt vielleicht banal, aber damit muss es beginnen. Ich muss meinen Kunden und Kundinnen zuhören. Stichwort, ich habe diesen Wahrnehmungsgap. Ich fühle mich total kundenorientiert. Meine Kunden und Kundinnen spielen das aber nicht zurück. Das heißt, ich muss einmal zuhören und ich muss herausfinden, wo sind denn diese Wahrnehmungsgaps? Und zuhören darf ich nach außen, zuhören darf ich aber genauso auch nach innen, weil meine Erfahrung ist, dass Mitarbeitende sehr gut im Gespür haben, wo vielleicht ein Prozess, ein Ablauf hakt, wo vielleicht Informationen fehlen und wo man vielleicht noch besser und näher auch an die Kundenbedürfnisse herankommen kann. Das heißt, es ist zuerst einmal wirklich ein Herausfinden, wo drückt denn der Schuh tatsächlich. Da kann auch ein Customer Culture Check helfen, wo ich sage, ich kriege mal einen sehr klaren Befund darüber, wo ich unter Umständen Herausforderungen habe, wo ich Wahrnehmungsgaps habe. Und im nächsten Schritt kann ich mir dann tatsächlich sehr genau überlegen, wo ich meine Hebel und wo ich meine Maßnahmen ansetze.
Dann kommen wir zum Ende dieses Gespräches. Was ich heute auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass Kundenkultur nicht ein weicher Faktor ist, sondern ein messbarer Hebel, wo man auch die Performance einfach messen kann und damit steigern, dass einerseits ein kulturelles Leitbild braucht, das verankert sein muss, aber dass es mehr als das ist. Es ist also auch ein operativer Performance-Treiber. Es soll Unternehmen auf einer Reise mitnehmen, wie ich auf Ihrer Homepage auch gelesen habe, von Good to Great. Ich habe auch rausgehört, dass Sie eine ausgezeichnete Politikberaterin werden, weil ich glaube, die Politik leidet sehr unter dem Phänomen, dass sie glaubt, es gut zu machen, aber vom Wähler nicht verstanden wird. Und ich möchte abschließend noch auf den eingangs erwähnten Herrn Selfridge eingehen. Das ist das legendäre Luxuskaufhaus und der Kunde ist König. Das wurde 1909 gegründet. Das steht auch heute noch in der 400 Oxford Street in London. Er hat 40.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, zahlreiche exklusive Marken, eigene Restaurants und ist eines der größten und traditionsreichsten Kaufhäuser Großbritanniens. Allein im Haupthaus in der Oxford Street zählt das Kaufhaus jährlich etwa 17 Millionen Kunden. Er kann nicht alles falsch gemacht haben.
Nein, ich denke auch nicht. Also passt gut.
Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war der Presse-Podcast zum Thema, wie Kundenkultur zum Wettbewerbsvorteil wird.